Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Ronnie O'Sullivan kann einen weiteren Rekord für sich verbuchen. Anthony McGill gewinnt ein ganz großes Drama. Und Yan Bingtao ist noch ganz schön ins Schwitzen gekommen. Das sind so die Hauptschlagzeilen des Tag 4 der Snooker-WM in Sheffield im Crucible Theatre. Und über diese Ergebnisse und über das, was noch passiert ist, darüber müssen wir natürlich sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier der Sheffield Shots von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Ja, wir müssen anfangen mit einem Spiel, was gestern nur 40 Minuten gedauert hat, aber insgesamt dann nur 108 Minuten, wenn man die Mid-Session-Interval oder das Mid-Session-Interval rausnimmt. Ronnie O'Sullivan gewinnt gegen Tapchaya Uno mit 10-1 und wir wussten, dass das schnell werden würde, weil es die beiden schnellsten Spieler der Welt sind. Dass es aber am Ende ein Rekord ist, der um 41 Minuten den vorherigen Rekord von Sean Murphy unterbietet, das ist erst später bekannt geworden, nach dem Match. Ronnie O'Sullivan kann einen weiteren Rekord für sich verbuchen und ja so eine weitere Kerbe in seinen Colt ritzen, was die WM angeht.
Ja, das gesamte Match zwischen Ronnie O'Sullivan und Tapchaya Uno, die 11 Frames, dauerten länger als der längste Frame der Snooker-Geschichte zwischen, ich weiß gar nicht, Gerald Green, Fergal O'Brien, irgendwas in der Richtung. Vor 2 Jahren in der WM-Quali war das, glaube ich, als die beiden sich da über 2 Stunden in einem Frame gebiked haben. Ja, und Ronnie O'Sullivan hatte anscheinend noch irgendwie andere Pläne, wollte so schnell wie möglich wieder an seinen Trainingstisch in Essex. Gestern, er war ja schon mit einem 8-1 ins Match gestartet. Damit war klar, dass Tapchaya Uno dieses Duell hier nicht gewinnen wird. Und ich denke mal, das wird dem Thailänder auch vor dem Duell klar gewesen sein, also vor der gestrigen zweiten Session, dass er dann aber auch nicht es trotzdem nicht geschafft hat, ohne Druck dann auch mal nochmal vernünftig zu zeigen, warum er eigentlich sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat, ist ein bisschen schade. Denn damit hat sich Tapchaya Uno in diesem kompletten Match dann letztendlich auch unter Wert verkauft. Also wir haben ja das genaue Gegenteil dann noch gesehen, wenn wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, bei Jan und Slesser, wo ja ein ähnlicher Zwischenstand nach der ersten Session war. Aber Tapchaya Uno auch gestern Chancenauswertung 0, nichts. Also in beiden Frames, die dann gespielt wurden, hatte er noch eine Möglichkeit. Verschoss einmal nach knapp 20 Punkten und dann einmal nach knapp 9 Punkten. Und Ronnie O'Sullivan spielte das dann souverän runter, erst eine 93 und dann mit 2 kleineren Breaks im 11. Frame das dann relativ schnell unter Dach und Fach gebracht. Also Tapchaya Uno chancenlos und Ronnie O'Sullivan, wie wir gestern schon gesagt haben, mit einem Fingerzeig in Richtung Konkurrenz und ja, vor allem ein Fingerzeig in Richtung 6. WM-Titel.
Und er trifft jetzt auf Ding Junhui und der wird sich das Match angeschaut haben und wird dann auch gedacht haben, wow, da muss ich eine gute Leistung bringen, um dem dann auch Herr zu werden. Ding Junhui muss keine Angst vor Ronnie O'Sullivan haben, aber Respekt sollte er nach dieser Leistung auf jeden Fall haben.
Ja, ich glaube, Ding Junhui ist sowieso jemand, der durchaus Respekt vor Ronnie hat. Die beiden haben ja einige bittere Duelle schon erlebt. Wir erinnern uns an ein Masters-Finale unter Tränen. Wir erinnern uns an ein Duell bei der Weltmeisterschaft vor 2, 3 Jahren, als Ronnie O'Sullivan überraschend verlor gegen Ding Junhui. Es war so ein bisschen der größte Sieg, den Ding gegen ihn gefeiert hat. Ich bezweifle, dass er das wiederholen kann. Dazu sind die Vorzeichen in diesem Jahr einfach zu anders. Ding Junhui, der auch gegen Mark King stark kämpfen musste, immer wieder Probleme mit der Konstanz hat. Und wenn Ronnie O'Sullivan auch nur ansatzweise, im Grunde, ich will jetzt nicht Ding Junhui zu schlecht reden, aber im Grunde reichen da so 50-60% aus von dem, was er gegen Tapchaya Uno gezeigt hat, um gegen Ding Junhui dann, glaube ich, auch einen relativ guten Sieg einzufahren. Also das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe für den Chinesen. Es sei denn, Ronnie O'Sullivan überlegt sich jetzt in den paar Tagen Freizeit, die er jetzt hat, dass er doch keine Lust auf das Turnier hat, was ich mal nicht hoffe, weil wenn Ronnie O'Sullivan so spielt, wie er es an den letzten beiden Tagen gezeigt hat, dann ist das einfach nur eine wahre Freude, ihm dabei zuzuschauen.
Absolut. Ronnie O'Sullivan zieht also in die nächste Runde ein mit einem 10:1 gegen Tapchaya Uno, ja, dem man so ein bisschen, wo man so ein bisschen zwischendurch auch Mitleid haben konnte. Anthony McGill hat gestern das ganz große Drama gewonnen. Gegen Jack Lisowski führte er bereits mit 9:6, musste dann das 9:9 dann nochmal hinnehmen. Und im letzten Frame gab es dann ein Safety-Duell beziehungsweise ein Duell um die letzten drei Bälle. Und das war sehr, sehr spannend. Und ich habe gestern dann gedacht, wow, wären da doch jetzt nur Zuschauer dabei, weil die Stimmung wäre wahrscheinlich mit Händen zu greifen gewesen. Die Atmosphäre wäre mit Händen zu greifen gewesen. Anthony McGill, ja, kroch so ein bisschen über die Ziellinie, hat am Ende mit 10:9 gewonnen und kann sich glücklich schätzen, dass er diesen Trend von Jack Lisowski in den letzten drei Frames dann aufhalten konnte. Und Jack Lisowski wird sich ärgern, dass er nicht vorher so gespielt hat wie zwischen dem 10:6 und dem 10:9.
Ja, es ist so ein bisschen merkwürdig bei Jack Lisowski. Der hat eigentlich ja ziemlich gute, ich sag mal, letzte zweieinhalb Jahre hinter sich mit immer wieder sehr, sehr guten Ausreißern nach oben, auch das ein oder andere Finale jetzt inzwischen ja erreicht, auch wenn der erste Titel weiterhin noch warten muss bei ihm. Aber ich habe es gestern auch getwittert, ich glaube, es ist ziemlich frustrierend, Jack Lisowski-Fan zu sein. Das ist so ein bisschen wie Stephen Maguire-Fan. Man hat immer wieder gute Phasen, aber eben auch sehr, sehr viele, wo man sich fragt, was macht der Junge eigentlich? Der hat so viel Talent und bringt das einfach nicht auf den Tisch. Es war ein sehr komisches Match vom Verlauf her und vor allem dann auch zwischendurch immer wieder ein Match, was sich abwechselte zwischen leichten Fehlern, unheimlich viel Drama und dem ein oder anderen brillanten Break. Anthony McGill war vor allem zu Beginn des Matches der deutlich stabilere Akteur, ist relativ ungefährdet mit 5:2 in Führung gegangen, unter anderem eine 87 und eine 64 hat er dabei gespielt. Und Jack Lisowski erkämpfte sich dann so ein bisschen die letzten zwei Frames der ersten Session, die am Morgen gespielt wurde. Und das war ungemein wichtig, um dieses Duell offen zu halten. Erst mit einer 107, die so ein bisschen aus dem Nichts kam bei ihm und dann auch den 9. Frame dominiert. Am Abend dann auch sofort den Ausgleich geschafft mit einer 90 zum 5:5, nur um dann wieder abreißen zu lassen und Anthony McGill so ein bisschen davon ziehen zu lassen. Der nutzte seine Chancen jetzt nämlich konsequent aus, die Jack Lisowski ihm gab. Lisowski hatte da vor allem zu Beginn des Frames immer Probleme, entweder mit dem Anstoß oder mit der ersten Safety, die er dann spielte. Ließ Anthony McGill dort oft eine lange rote liegen, die der dann auch phasenweise in brillanter Art und Weise in die Tasche brachte. Breaks von 65, 70, 67, 51 in dieser Phase von Anthony McGill, zwischendurch eine 84 von Lisowski, mit der er nochmal den Ausgleich zum 6:6 machte. Ja, und dann lag er aber eben 6:9 hinten und eigentlich sah das dann nach einer relativ kurzen Angelegenheit aus, aber es entwickelte sich nochmal das komplette Drama. Mit Breaks von 65 und 102 verkürzte Lisowski auf 8:9 und schaffte dann auch mit einer tollen Clearance den Decider. Und in dem bot sich dann so ein bisschen, ja, ein Drama, was, glaube ich, nur ein Entscheidungsframe im Crucible Theater tatsächlich bieten kann. Es gab schon einige, und auch in diesem Jahr hatten wir ja schon einen, aber sowas habe ich eine ganze Weile nicht gesehen, was die beiden sich da geboten haben. Anthony McGill hat ein paar Punkte vorgelegt, Lisowski kam wieder ran und dann entwickelte sich ein Duell um Blau, was wirklich jeder Beschreibung spottet. Die beiden schafften es, sich immer wieder zu snookern, tolle Safeties, teilweise auch vergebene Lochversuche und dann nagelt Anthony McGill die Blaue in die rechte untere Tasche bei Schwarz und die klapperte, glaube ich, häufiger als es normalerweise nötig gewesen wäre in so einer Situation. Aber sie blieb in der Tasche, tolle lange Blaue, die er da gespielt hat, in der Situation natürlich unfassbar gut, wenn er die verpasst, ist für ihn wahrscheinlich das Match und damit die Weltmeisterschaft gelaufen. Aber er hat sie gelocht und dann auch pink in die Tasche rollen lassen und damit war das Match dann unter Dach und Fach. Lisowski hat sogar applaudiert dann für die Blaue, die Anthony McGill da in die Tasche gebracht hat. Also der wusste das dann auch anzuerkennen. wird sicherlich trotzdem enttäuscht gewesen sein. Wieder mal bei der Weltmeisterschaft für Lisowski kein bisschen nichts Vernünftiges zu holen. Und Anthony McGill kann sich jetzt auf ein Duell in der nächsten Runde freuen. Sein Gegner wird Mark Allen oder Jamie Clark sein.
Also, Anthony McGill durch. Nachdem er eine fantastische Qualifikation gespielt hat, hat er jetzt auch die erste Runde überstanden in einem absoluten Drama im 19. Frame. Und wie gesagt, es wäre schon schön gewesen, wenn da Zuschauer dabei gewesen wären, oder?
Ja, das werden wir, glaube ich, noch öfter sagen in den nächsten zwei Wochen. Es ist, na klar, eine ungewohnte Situation. Und dieser Applaus aus einem Gullideckel kann da auch nicht viel letztendlich auslösen. Es fehlt so ein bisschen dieser letzte Rest, der das Crucible Theater so ein bisschen ausmacht. Aber so ist es jetzt halt. Es ist eine ungewohnte Situation. An anderen Orten wird dann schon wieder diskutiert, ob beim Bundesliga-Start 15.000 Leute in die Arena rein dürfen oder nicht. Und dann, ja, sieht man hier eben keine Zuschauer. Also es ist eine sehr, sehr komische Situation, in der sich die ganze Welt gerade befindet. Müssen wir mit klarkommen, müssen die Spieler mit klarkommen, und dann werden wir sehen, wie sich das im weiteren WM-Verlauf entwickelt.
Apropos über die Ziellinien kriechen, weil das hat nämlich Jan Bingtao gestern auch gemacht. Er führte zwischendurch mit 9-3 gegen Elliot Slesser, der dann sich gedacht hat, ach komm, weißt du, so häufig habe ich vielleicht nicht die Gelegenheit, im Crucible zu spielen, und kam noch auf 9-7 ran und hätte auch im 18. Frame Chancen gehabt, Chancen gehabt, ranzukommen. Aber dann konnte Jan Bingtao am Ende einen Fehler nutzen von Elliot Slesser und mit 10-7 abschließen. Das hat sich Jan Bingtao nach der ersten Session aber deutlich anders gedacht.
Ja, ich glaube auch. Also wenn er einen Mittagstisch gebucht hat, wird er den wahrscheinlich relativ schnell im Mid-Session-Interval wieder abgesagt haben. Das war deutlich mehr Arbeit, als es nach der ersten Session aussah. Aber auch die Session war ja schon nicht ganz so klar, wie es das Ergebnis eigentlich aussagte. Elliot Slesser da einfach mit indiskutabler Chancenauswertung, viel zu vielen Fehlern, die Jan Bingtao das dann eben auch erlaubten, mit 7-1 in Führung zu gehen. Der holte sich dann auch den ersten Frame Session mit einer 67, dann kam eine 86 von Slesser, der 11. Frame ging wieder an Jan Bingtao. Und dann kam noch eine 123 von Elliot Slesser, der damit sicherlich sein Minimalziel, das Mid-Session-Interval zu erreichen, schon mal geschafft hatte. Nach 12 Frames mit 3-9 hinten zu liegen, ist trotzdem für ihn ja sicherlich keine schöne Situation gewesen. Aber er hat das Beste daraus gemacht und sich dann tatsächlich Frame um Frame erkämpft nach dem Mid-Session-Interval. Es war nicht so, dass er überragendes Snooker gespielt hat, Elliot Slesser, und dass Jan Bingtao irgendwie übertrieben schlecht gespielt hat, aber Slesser hat es dann eben immer geschafft, in den richtigen Momenten die Bälle zu lochen, ein paar mehr Punkte zu machen und vor allem Jan Bingtao dann auch taktisch unter Druck zu setzen und ihn zu kleinen Fehlern zu zwingen, sodass er sich auf die Farben die Frames 13 und 14 erkämpfen konnte, mit zwei kleineren Breaks den Frame 15. Und dann auch von hinten kommt, noch mit einer 59 den 16. Frame geholt hat. Und ich glaube, beim Stand von 7-9, spätestens da, wird auch Jan Bingtao so ein bisschen die Nervosität wieder gespürt haben. Und es, glaube ich, ihm selbst so ein bisschen dann auch im Kopf nochmal zurechtgerückt haben und gesagt haben, Mensch, ich kann jetzt hier nicht nach so hoher Führung dieses Match noch verlieren. Und dann hat er eben, wie du schon gesagt hast, einen Fehler von Elliot Slesser mal endlich zu ein paar mehr Punkten ausnutzen können. Und ich glaube, als er den vermaledeiten Frameball endlich gelocht hat, wird bei ihm der ein oder andere Nierenstein dann auch vom Dach gefallen sein. Also es ist herausragend, dass Jan Bingtao das dann noch so über die Ziellinie gebracht hat. Muss man dann auch neidlos anerkennen. Für Elliot Slesser damit leider kein Geburtstagsgeschenk. Der hat nämlich heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Aber ich glaube, er wird letztendlich mit seinem Crucible-Debüt dann auch zufrieden sein. Denn so wie die erste Session gelaufen ist, kann er da letztendlich mit einem 7-10 erhobenen Hauptes rausgehen. Und Jan Bingtao weiß auch, er wird sich steigern müssen, wenn er irgendwie eine Chance haben möchte gegen Judd Trump in Runde 2.
Donnerstag um 15.30 Uhr, Freitag um 11 Uhr und um 20 Uhr. Das sind die nächsten Termine für Jan Bingtao, die er mit Judd Trump hat, die drei Sessions. der zweiten Runde Best of 25, die wir erleben werden. Das waren die drei Ergebnisse, die gestern Abend zu Ende gegangen sind. Wir haben allerdings noch zwei Spiele, die gestern nicht beendet wurden, wo wir nur die erste Session gesehen haben. Sean Murphy wird sich sehr strecken müssen, um gegen Noponsainkam noch siegreich vom Tisch zu gehen, weil er liegt mit 3-6 zurück. Und Mark Selby und Jordan Brown haben so ein richtiges Marathon-Match gestern hingelegt, waren noch sehr spät im Crucible Theater. Mark Selby führt gegen Jordan Brown mit 5-4. Und Christian, ich kann mir nicht helfen, aber es sieht immer noch nicht nach Spielen aus, was Mark Selby macht.
Ja, es ist mehr Arbeit als Spiel tatsächlich. Mark Selby braucht inzwischen einfach viel zu lange, um richtig in sein Matchplay, in sein Spiel reinzufinden, um den Rhythmus zu finden. Jordan Brown kann sich letztendlich sogar vorwerfen, dass er hier hinten liegt mit 4-5. Das darf ihm eigentlich nicht passieren. Der muss hier führen. Wenn ein Gesetzter so auftritt, wie es Mark Selby gestern gemacht hat, angreifbar und vor allem dann auch mit immer wieder kleinen Fehlern, dann muss ich das ausnutzen. Trotzdem gutes Crucible-Debüt bisher von Jordan Brown, der mit einer 76 unter anderem mit 2-1 in Führung gegangen war. Mark Selby hatte in der ersten Phase des Matches eigentlich mehr Probleme, dran zu bleiben, lag dann auch wieder 2-3 hinten, ehe dann endlich so ein bisschen Spielfluss aufkam bei ihm mit einer 50, die er dringend gebraucht hat im sechsten Frame. Und plötzlich lief es dann auch, eine 119 im nächsten, dann zwei kleinere Breaks, mit denen Jordan Brown nochmal den Ausgleich zum 4-4 machte. Aber den neunten Frame holte sich Selby dann auch wieder. Das war wieder eine etwas längere Angelegenheit. Aber er macht ja jetzt ein bisschen mehr aus seinen Chancen. Also Mark Selby wird das Ding hier wahrscheinlich auch heute gewinnen, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er mit diesem Spiel irgendwie eine Chance haben wird, in Richtung WM-Titel zu kommen. Auch wenn man es ihm natürlich dann auch irgendwie anrechnen muss, dass er trotzdem sein Spiel nicht funktioniert, seine Frames holt. Aber alles in allem, da fehlt einfach so ein bisschen die Konstanz und die Leichtigkeit bei Mark Selby. Also könnte ich mir eher vorstellen, dass Sean Murphy, um den Übergang zum anderen Match zu wagen, nochmal zurückkommt und seinerseits hier in Richtung WM-Titel geht. Sean Murphy hat lange gebraucht, um in das Match gegen Noponsainkam reinzukommen, war mit den Gedanken, glaube ich, noch ganz klar woanders, holte sich zwar den ersten Frame und legte dann auch im nächsten eine 67 vor, aber dann war es der Thailänder, der mit Breaks von 64, 67 und 59 die nächsten Durchgänge holte, den zweiten Frame noch stahl und sich eine relativ ungefährdete 4-1-Führung herausarbeitete. Sean Murphy sah zwischenzeitlich nicht gut aus, 4-1-Führung. Sean Murphy sah da zwischenzeitlich echt nicht gut aus. Ich denke mal, er wird da auch in Gedanken, wie gesagt, bei Brandon Parker gewesen sein. Das kam für ihn jetzt natürlich sehr, sehr unglücklich, dass das kurz vor der Weltmeisterschaft passiert ist. Ist ja dann noch hingeflogen nach Portugal zur Beerdigung. Also alles so ein bisschen doof gelaufen. Eine 75 und eine 101 kamen dann von Sean Murphy und er verkürzte so immerhin auf 3-4, aber die letzten zwei Frames der Session gingen dann wieder an Noponsainkam. Wendepunkt da endgültig der achte Frame, den sich der Thailänder von hinten kommt, noch holte auf die Farben und dann eben mit 6-3 jetzt nach der ersten Session führt. Trotzdem sehe ich hier Sean Murphy durchaus noch mit Chancen. Heute ist ein neuer Tag. Noponsainkam muss erstmal diese vier Frames, die er braucht, noch holen. Und Sean Murphy bringt genug Erfahrung mit, um das tatsächlich noch zu drehen. Also bin ich sehr gespannt, wie das heute ausgeht. Ich würde es mir dann tatsächlich auch für den Sean wünschen, dass er hier noch eine Runde weiterkommt.
Sean Murphy liegt also mit 3-6 zurück und braucht noch ein größeres Comeback, um hier den Tisch als Sieger zu verlassen. Er wird heute um 11 Uhr seine zweite Session gegen Noponsainkam haben. Gleichzeitig wird Mark Allen seinen ersten Auftritt haben gegen Jamie Clark. Die beiden werden heute das Match noch beenden. Um 20 Uhr heute Nachmittag wird Stephen Maguire seine WM eröffnen gegen Martin Gould. Um 15.30 Uhr, die werden morgen dann ihre zweite Session haben. Die werden einen langen Abstand zwischen den beiden Sessions haben. Heute Nachmittag dann das Ende der Session zwischen Mark Selby und Jordan Brown. Und heute Abend der erste Auftritt von Barry Hawkins. Und er spielt gegen Alexander Ursenbacher, den ersten deutschsprachigen Spieler, der bei einer Weltmeisterschaft im Crucible Theater auftritt. Hoffentlich ist Alexander Ursenbacher nicht zu nervös.
Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass er auch mit der Auslosung gut zurechtkommt. Barry Hawkins im Crucible Theater ja immer so ein bisschen stark unterwegs, aber eben auch in dieser Saison noch nicht wirklich konstant mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Also da hat der Alex durchaus eine Chance, wenn er gut ins Match reinkommt, seine Nervosität im Griff hat. Ich hoffe vielleicht, dass ihm die fehlenden Zuschauer dann sogar da ein bisschen entgegenkommen werden, dass er sich gut auf sein Spiel konzentrieren kann. Denn wenn das funktioniert und er so auftritt wie in einer WM-Quali, dann hat er hier durchaus die Chance, nicht nur den einen oder anderen Frame zu holen, sondern Barry Hawkins auch ernsthaft zu gefährden.
Wir werden morgen darüber sprechen bei den Sheffield Shots hier von Total Clearance auf meinsportpodcast.de und werden dann darüber informieren bzw. das nochmal zusammenfassen, wie die Matches heute abgelaufen sind. Wir haben einen Rekord erlebt, wir haben einen Decider erlebt und wir haben ein ja über die Ziellinie kriechen von Yan Bingtao erlebt. Das war ein sehr, sehr spektakulärer Tag 4 der Snooker-WM. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.